NZZ Akzent.
It is not an easy work. Being a nurse, it's not an easy task.
Das ist Andrea Parajala. Er arbeitet als Krankenpfleger im Spital von Mbaban. Mbaban, das ist eine kleine Stadt im Südsudan. Samuel, du hast Andrea getroffen und mit ihm geredet, weil er zusammen mit anderen gestreikt hat. Warum streiken denn die Krankenpflegerinnen und Pfleger in Mbaban?
Die streiken, weil sie seit einem halben Jahr keinen Lohn mehr gekriegt haben von der Regierung, die sie eigentlich bezahlen müsste. Hm. Dieses Spital, das ist das einzige weit und breit in der Gegend. Das ist eine ländliche, abgelegene Gegend. Und in dem Moment, als ich da war, arbeiten noch 3 Leute in diesem Spital.
So that is why we are here today. We cannot continue our work. Do you think we have children? Yeah? My children, they are crying. They need food.
Andrea erzählte auch, ja, er muss ja auch von irgendetwas leben. Er hat auch Kinder zu Hause, die haben Hunger, die weinen, weil sie kein Essen bekommen.
Mhm. Er hat gesagt, die machen ja das nicht freiwillig. Sie mögen eigentlich ihre Arbeit, aber dass sie halt so nach einem halben Jahr ohne Lohn, dass sie halt selber in einer verzweifelten Lage sind, dass er seine eigenen Kinder nicht mehr ernähren kann. Mhm. Und so wie ihnen geht es gerade Millionen von Menschen im Südsudan. Und das liegt daran, dass seit einem halben Jahr kein Geld mehr aus den USA kommt.
Der Südsudan ist komplett abhängig von internationaler Hilfe. Aber was passiert, wenn diese auf einmal wegbricht? Unser Afrika-Korrespondent Samuel Misteli war im Land unterwegs. Ich bin Alice Grosjean. Samuel, das Krankenhauspersonal streikt also. Es sind gerade noch 3 Leute, die weiterarbeiten. Wie geht das denn? Also schaffen Sie das, das Krankenhaus am Laufen zu behalten?
Ja, also nein, nicht wirklich. Aber es sind die 3 Leute, die da waren, die noch gearbeitet haben. Das waren ein Arzt, das waren Simon, der Chefpflege, und das waren der Sekretär, der gleichzeitig auch als Hebamme noch gearbeitet hat. Also der hat mir erzählt, wenn eine Geburt anstand in der Geburtenabteilung, dass er da jeweils seine Papierarbeit liegen lässt und rüber rennt.
Okay, also doch schon einigermaßen improvisiert, die Situation. Wie kommen Sie mit dieser Situation zurecht?
This is the stabilization center where we used to admit malnourished patients.
Simon, er hat mich rumgeführt, er hat mir verschiedene Abteilungen gezeigt, unter anderem die Geburtenabteilung, eine Abteilung für mangelernährte Kinder.
Actually, we have a lot of challenges in the hospital, even regarding the medical supplies.
Er hat mir erzählt, dass er Listen schickt in die Hauptstadt an das Gesundheitsministerium, dass er eigentlich jede Woche eine Liste schickt mit Dingen, die er benötigen würde, also mit Medikamenten vor allem. Er bräuchte zum Beispiel Benzin, weil die Ambulanz nicht fährt, und auch für den Generator, den sie brauchen würden, um Strom zu erzeugen. Also er improvisiert, wie es halt irgendwie geht, aber
so I think what we have is only enough for today and that not for tomorrow. We don't have anything.
Was fehlt denn noch im Spital außer Medikamente und Benzin?
Es fehlt zum Beispiel Nahrung für die mangelernährten Kinder, von denen es ganz viele gibt. Also die Situation in Mbaban ist dramatisch, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das ist ein kleiner Ort, in dem herum verschiedene Flüchtlingslager verteilt sind. Und diese Hilfskürzungen haben den Ort ziemlich brutal getroffen und deswegen gibt es auch viel Mangelernährung.
Most of the people, children are dying here because of the lack of staffs.
Sie haben mir auch gesagt, dass 6 Kinder in diesem Jahr gestorben sind auf der Station und dass man nicht weiß in den Flüchtlingslagern, wie viele Kinder da zum Beispiel gestorben sind. Also die Situation ist ziemlich dramatisch im Spital, aber auch im ganzen Ort.
Was weißt du denn, als das Geld noch geflossen ist, also vor 6 Monaten, war es da besser?
Ja, es war besser. Da kam das Geld vom UNO-Flüchtlingshilfswerk, vom UNHCR. Und das war finanziert von den USA. Also es war amerikanisches Hilfsgeld, das da über die UN geflossen ist. Und seit April nun ist die Regierung verantwortlich.
Also die südsudanesische Regierung.
Genau, die südsudanesische Regierung. Und da kommt jetzt eigentlich so gut wie nichts mehr. Oder wenn was kommt, ist es zum Beispiel das falsche Medikament häufig.
Vielleicht noch kurz für den Kontext. Im März hatte Donald Trump ja verordnet, fast alle amerikanischen Zahlungen für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe einzustellen. Samuel, warum hatte das denn weltweit so starke Konsequenzen?
Das ist deswegen dramatisch, weil die USA bis dahin der mit Abstand größte Geldgeber für die internationale Hilfe waren. In vielen Ländern findet diese Krise statt, in vielen afrikanischen Ländern, und der Südsudan ist ein besonders extremes Beispiel für diese Krise.
Warum?
Die Situation im Moment ist dramatisch. Also es sind 9 Millionen Menschen im Land, sind abhängig von humanitärer Hilfe. Das sind 70% der Bevölkerung. Es sind 8 Millionen Menschen im Land, sind akut von Hunger bedroht. Es leben ganz viele Menschen in Camps für intern Vertriebene, für Geflüchtete. Die humanitäre Situation ist wahrscheinlich eine der schwierigsten weltweit.
And here he said it's this is tomatoes, right? And
onions.
Du warst selber auch in so einem Camp unterwegs. Wen hast du da getroffen?
Ich habe da Idris Osman getroffen, der ist 64 Jahre alt, also ein schon etwas älter Herr. Der lebt da in einem dieser Camp zusammen mit seiner Familie, und da, als ich ihn getroffen habe, da hat er in seinem Gemüsegarten gearbeitet und hat mir da erzählt, dass er seit 8 Uhr morgens daran ist, den Garten zu bestellen. Er hatte zu dem Zeitpunkt, als ich ihn getroffen habe, das war um die Mittagszeit rum, hat er auch schon Rückenschmerzen, weil er nicht mehr der Jüngste ist.
Wie lange wohnt er schon in dem Camp mit seiner Familie?
Er wohnt seit über 10 Jahren da. Die sind ursprünglich auch aus dem Sudan geflohen. Also in dem Camp leben auch ganz viele Menschen, die aus dem Sudan geflohen sind, vor dem Krieg. Das Camp liegt ganz in der Nähe der Grenze zum Sudan. Mhm. Und die Situation in dem Camp ist enorm schwierig, wie überall in Mbaban, weil die Hilfe zusammengebrochen ist. Also in dem Moment, als ich mit Idris Osman gesprochen habe, da fand so 300 Meter entfernt fand die Essensverteilung statt des UNO-Welternährungsprogramms. Mhm. Aber nur noch die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner des Camps haben Anspruch auf Essensrationen. Mhm. Und die Essensrationen sind auch kleiner, als sie mal waren. Und Idris Osman und seine Familie, die kriegen nichts mehr.
Also das hat auch geändert, seitdem die Zahlungen aus den USA gestoppt wurden, hat sich auch das im Camp bemerkbar gemacht auf diese Art?
Ja, es hat schon früher begonnen, aber dass jetzt nur noch die Hälfte der Bewohner des Camps Essen erhält, das ist neu. Mhm. Auch dass die Familie von Osman, dass die nichts mehr kriegen, das ist neu. Und dass sie jetzt quasi auf ihren Garten angewiesen sind, um sich ernähren zu können. Die Familie von Osman, das sind 14 Leute mit Großkindern, Geschwistern. Manche davon arbeiten als Tagelöhne im Ort. Aber was er macht, ist eigentlich nicht unbedingt typisch, weil es gibt andere Leute, die sind schlicht verzweifelt, weil sie nicht wissen, weil sie das nie gelernt haben, anzupflanzen. Es gibt Leute, die ernähren sich von Blättern, von Bäumen, versuchen so, sich irgendwie zu ernähren. Es gibt ganz viele Leute auch, die gehen zurück in den Sudan, also die verlassen das Camp, weil sie nichts mehr zu essen kriegen und gehen quasi zurück in den Krieg, weil sie so verzweifelt sind und sich da bessere Chancen ausrechnen.
Im Südsudan sind geschätzt 8 Millionen Menschen akut von Hunger betroffen. Die Infrastruktur bröckelt, bricht langsam zusammen. Und seit März wird alles immer noch schlimmer. Was tut denn die Regierung von Südsudan in dieser Situation?
Sie ist stark mit sich selber beschäftigt. Also der Präsident ist damit beschäftigt, seine Macht zu sichern. Und da bleibt wenig Raum dafür, sich darum zu kümmern,
um die eigene Bevölkerung.
Um die Bevölkerung, darum staatliche Strukturen aufzubauen.
Kann man sagen, die Regierung hat sich einfach auch zu lange auf externe Hilfe verlassen?
Also sie hat sich nur auf externe Hilfe verlassen. Das war quasi das Geschäftsmodell der Regierung seit der Gründung des Landes. Also das Land war politisch zwar unabhängig, aber es war komplett abhängig von ausländischer Hilfe. Also weil die Regierung halt auch gesehen hat, dass das funktioniert, dass sie halt das Geld kriegen, also dass Hilfsorganisationen Schulen bezahlen, dass die eigentlich alle Spitäle im Land bezahlen, dass die Straßen bauen, dass die Wasserleitungen, dass die quasi die ganze Arbeit machen, die in anderen Ländern eine Regierung macht.
Gibt es dazu auch Zahlen? Kann man das irgendwie numerisch beschreiben?
Ich meine, Bildung und Gesundheit, das sind für ein europäisches Land sind das zentrale Bereiche der staatlichen Planung, auch des Staatswesens. Aber im Südsudan ist der Regierung halt mehrheitlich egal, was man dann halt auch in den Budgetposten sieht. Es gibt, neulich stand in einem Bericht, dass Betreuungsteam, das medizinische Betreuungsteam des Präsidenten, dass das über ein größeres Budget verfügt als das gesamte restliche Gesundheitssystem des Landes.
Oh, krass. Wie rechtfertigen Sie das?
Sie rechtfertigen das eigentlich nicht. Also die Elite hat sich eigentlich von Anfang an verselbstständigt. Das sind viele ehemalige Rebellen, die dann an die Macht und dann zu den Geldtöpfen gelangt sind und zum Teil die Regierungsleute selber leben auch häufig im Ausland. Also ich lebe in Nairobi, in der Hauptstadt Kenias. Das ist nicht so weit weg vom Südsudan. Und da, wo ich lebe, ich sehe häufig in den Straßen große, teure Autos mit südsudanesischen Nummernschildern, die dann von Regierungsfamilien sind.
Und die trotzdem noch im Land bleiben, so auf vielleicht auch in den Bezirken, wie äußert sich das da?
Also ich habe versucht in Maban, ich habe mich dafür interessiert, wie ist denn der südsudanesische Staat überhaupt präsent in da vor Ort? Ist er irgendwie da? Oder sind das einfach nur die Hilfsorganisationen, die da alles machen?
Tell me a bit about your work at the moment. What are your biggest challenges at the moment?
Ich habe dann John Paul Kuma getroffen, das ist der County Commissioner, heißt seine Rolle da, das ist der oberste Regierungsvertreter in dieser Gegend.
Was war so dein Eindruck von ihm?
Er war jetzt nicht besonders picht darauf, mit mir zu sprechen. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass er vor allem auch mit mir gesprochen hat, weil er das Gefühl hatte, dass er so seine Botschaft dann nach draußen bringen kann, dass die Hilfsorganisationen eigentlich wieder mehr Geld benötigen, damit er wiederum mehr Geld kriegt, weil halt seine Arbeit auch komplett von Hilfsorganisationen abhängig ist.
One of the major projects or issues is opening the new road from.
Ich habe ihn gefragt, wie er das Land so sieht, jetzt nun nach 15 Jahren Unabhängigkeit, ob er stolz darauf ist, auch die Arbeit der Regierung. Der hat gesagt, ja, haben schon einiges auf die Reihe gekriegt. Schau mal da, die Straße, auf der wir stehen, das gab es vor 15 Jahren nicht. Das ist alles die Regierung, die das gemacht hat. Wir waren von Anfang an bereit. Und es war auch eine bezeichnende Szene, weil die Straße, auf der wir standen, die wird nicht von der Regierung bezahlt, sondern die wird auch wieder von der UNO bezahlt. Und als ich mit ihm da unterwegs war, war so ein paar Meter entfernt, war auch so ein Planierfahrzeug unterwegs und hat die Straße nachgebessert und darauf war auch ein großer Kleber mit dem Logo des UNHCR. Also was der Commissioner da sagte, was die Regierung auf die Reihe kriegt, es stimmt da nicht, weil man die staatlichen Aufgaben an die Hilfsorganisationen ausgelagert hat.
Und trotzdem hat er dir das so erzählt. Nachdem du jetzt selber dort warst, im Südsudan, was denkst du, wie kann sich die Lage in den nächsten paar Monaten, wie könnte sich das entwickeln?
Also wie gesagt, die Lage ist dramatisch und sie wird sich auch vermutlich nicht jetzt rasch verbessern, weil es sieht nicht danach aus, dass das amerikanische Geld zurückkommt. Und es sind nicht nur die USA, die nicht mehr Geld geben wollen, es sind viele andere Länder auch, also die Schweiz, auch Deutschland, England, die weniger Geld geben für humanitäre und Entwicklungshilfe. Also die Hilfsorganisationen, die wissen das, die versuchen trotzdem zu schauen, ob es noch Länder gibt, die einspringen wollen zum Beispiel. Und was sie auch versuchen, der Regierung klarzumachen, dass sie auch mehr Verantwortung übernehmen muss, dass sie halt Spitäler wie das in Maban, wo gestreikt wird, dass sie das halt vielleicht bezahlen
sollten.
Dass sie
sich selber drum kümmern müssen.
Genau. Es deutet bisher noch wenig darauf hin, dass die Regierung da einen besseren Job machen würde bald. Was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass so die Bevölkerung und selbst Leute in den Flüchtlingscamps, Ich würde sagen, die meisten, die sind nicht wütend auf Trump, der die Hilfe gestoppt hat, sondern die sind wütend auf die Regierung, die eigentlich ihren Job nie gemacht hat. Das ist im Südsudan so, das ist in vielen afrikanischen Ländern so. Es gibt Umfragen, in denen viele Leute sagen, ja, diese Hilfskürzungen, die werden auch ihr Gutes haben, weil dann halt die Regierungen endlich mal gezwungen sind, ihren Job zu machen.
Ja. Und trotzdem wird objektiv gesehen die Lage, die humanitäre Lage eher schlechter. Gibt es da was, was dir Hoffnung macht?
So ganz im Kleinen halt, also dass es einfach Leute gibt, die dann nicht dank der Regierung, sondern trotz oder gegen die Regierung versuchen, etwas aufzubauen. Also Leute wie Simon, der Pfleger im Spital, der versucht, das mit dem Arzt und mit dem Sekretär, der auch die Hebamme ist, irgendwie am Laufen zu halten und so auch ganz vielen Leuten hilft, obwohl die Bedingungen so schwierig sind. Oder Leute wie Idris Osman im Flüchtlingscamp, der da versucht zu säen und dann irgendwann zu ernten und der eigentlich was macht, was die Regierung hätte machen sollen, also quasi Strukturen zu schaffen, um unabhängig zu sein.
Vielen, vielen Dank, lieber Samuel. Warst du hier, sogar bei uns im Studio in Zürich und hast uns von dieser Reise erzählt.
Danke, Alice.
Merci. Mein Name ist Alice Grosjean und das war unser Akzent. Und falls ihr die gesamte Reportage von Samuel nochmal nachlesen wollt, inklusive Fotos, die stelle ich euch natürlich in die Shownotes und den Link zum Probeabo gibt's auch mit dazu.